Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Softwaretechnik-Podcast. Ich begrüße diesmal Alexander Ramp von der Xitaso und das Thema heute ist ja im größeren Softwarequalität im größeren Sinne und was alles dazugehört, werden wir gleich erfahren. Aber Alex, stell dich vielleicht mal bitte erstmal vor und vielleicht nochmal kurz Xitaso.
Ja, genau. Hi, also ich bin der Alex, bin 37 Jahre, seit gut 10 Jahren professionell als Softwareentwickler unterwegs. Vorher aber schon so dieser typische Computer-Nerd gewesen, der an allen möglichen rumbastelt. Mein Werdegang ist ein bisschen anders wie bei den meisten eben. Ich komme aus dem schönen Augsburg, das hört man wahrscheinlich auch. Ich habe vorher eine Ausbildung gemacht, habe Computer und Handys verkauft, dann das Fachabitur nachgemacht, dann an der FH professioneller Programmieren gelernt und dann wollte ich doch noch ein bisschen die Hintergründe wissen, ging da an die Uni, habe da meinen Master gemacht und auch schon während dem Studium eben bei einem größeren Konzern mal 3 Semester Stipendium gehabt, wo ich in den Semesterferien immer im Praktikum war. Ich bin seit 10 Jahren in dem, nennen Sie mal ganz gerne, Software-Dienstleister-Geschäft unterwegs. Das heißt praktisch, wir machen sowohl bei Xitaso als auch vorher bei einer anderen Firma Software für Business-to-Business-Kunden. Und zwar genau da, wo man eben mit Standard-Software nicht mehr weiterkommt, wo es halt wirklich um Individualentwicklung geht. Das Schöne an dem im Vergleich zu einer Firma, bei der man Produkte entwickelt, ist, es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Man sieht jedes Jahr, alle 2 Jahre spätestens, einen neuen Kunden, ein neues Projekt, eine neue Branche. War mittlerweile in der Medizintechnik unterwegs. Ich habe einem Sportartikelhersteller geholfen, Turnschuhsohlen zu optimieren. Ich habe Industrieprozesse implementiert. Ich bin derzeit im Finanzversicherungswesen unterwegs. Das ist super spannend und man sieht natürlich auch sehr viele Projekte, sehr viele Teams, große Projekte, kleine Projekte, Sachen, wo es sehr rund läuft, Sachen, wo es auch mal nicht so rund läuft. Da flucht man dann meistens viel und lernt aber auch viel dabei. Und da ist eigentlich so das Thema Qualität, was sich wie ein roter Faden, finde ich, durchzieht. Und mir fällt auch so auf, ich finde, Qualität wird immer wichtiger. Vielleicht eine kleine Anekdote. Nicht genau vor 20 Jahren habe ich so mein sozusagen erstes Softwareprojekt durchgezogen. Das war eine Webseite für eine kleine Kneipe in meinem Heimatort. Das waren ein paar HTML-Dateien.
Sehr wichtig.
Das waren ein paar HTML-Dateien, die haben wir auf den Server hochgeladen und fertig. Später haben wir mit PHP noch ein kleines Gästebuch drumherum gestrickt und so. Das waren ein paar hundert Zeilen Code. Ich meine, die kann man schnell neu schreiben, wenn man es nicht mehr überblickt. Heutzutage, in einer vorherigen Folge, meinte ein Kollege, ihre Anwendung besteht aus 240 Microservices, die irgendwie miteinander interagieren. Die müssen alle wie ein Zahnrad ineinander greifen und wenn da irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie es soll, dann habe ich ein Problem. Und dann ist oftmals gar nicht klar, welche Komponente jetzt eigentlich für den Fehler, der da hinten irgendwo rauskommt, verantwortlich ist. Und deswegen, weil einfach die ganze Landschaft immer größer wird, immer komplizierter, ist es wirklich wichtig, dass die Sachen funktionieren, dass man da von Anfang an darauf achtet, dass die Sachen, wie wir in Schwaben, in Bayerisch Schwaben sagen, dass die Sachen gescheit gemacht werden.
Sehr schön.
Vielleicht noch 2 Worte zu Xitaso, nachdem das unser Debüt in dem Podcast ist. Wir sind ein Software-Dienstleister aus Augsburg, haben ca. 150 Mitarbeiter, derzeit an 3 Standorten, Augsburg, Ingolstadt und seit einem halben Jahr in Leipzig, direkt gegenüber von euch am Augustusplatz in der Alten Post. Also, wer von den Studierenden mal Lust hat, kommt gerne auf einen Kaffee vorbei. Die Kollegen freuen sich. Wir sind auch immer offen für Werkstudenten, Jobs, für Abschlussarbeiten und Co. Und wir machen, wie gesagt, individuelle Softwareentwicklung, viel im Maschinenbau, allerdings nicht nur. Wie gesagt, ich bin gerade für einen Versicherer tätig, machen auch Medizintechnik, sowohl hardware-nahe Sachen als auch Anwendungs- als auch Webentwicklung. Und das sehr breit aufgestellt und derzeit auch ziemlich auf Wachstumskurs.
Ja, cool. Wir haben auch ab und zu mal Abschlussthemen vielleicht hier schon mal angebracht von der Xitaso auch auf. Also wen das interessiert. Erstmal vielen Dank, dass du hier bist und uns deine Expertise teilst ja mit uns über Softwarequalität. Genau, das ist vielleicht für Studierende vielleicht erstmal schwer zu greifen, dieses Wort Softwarequalität. Ja, was ist das denn für dich? Eigentlich, was macht Qualität aus? Was gehört alles dazu, dass eine Software eine gute Qualität hat oder so?
Qualität heißt für mich eigentlich alles, das ich tun muss, dass die Software das erfüllt, was sie soll. Das ist natürlich jetzt sehr weit gefasst. Also erstmal muss sie natürlich funktionieren. Sollte ja keine Fehler haben und ähnliches. Sollte benutzbar sein. Da kann man die ganze Geschichte Usability zum Beispiel auch. Aber zum Beispiel auch so Sachen wie Performance. Mir blinkt kein Webshop was, der nur mit zwei Benutzern gleichzeitig funktioniert. Und sobald ich meinen Black Friday Sale habe, bricht alles zusammen und ich mache kein Geschäft. Und dann natürlich auch, das war jetzt eher so die sogenannte externe Qualität. Also praktisch alles, was letzten Endes zum Benutzer hingeht. Die interne Qualität, das sprechen wir dann wirklich über die klassischen Themen, über die wir Entwickler gerne diskutieren. Codequalität, Tools, Clean Code, die Themen. Die stellen eigentlich einfach sicher, dass ich permanent gute Qualität liefern kann. Bringt mir nichts, wenn ich am Anfang zwar sehr schnell Features entwickle, aber nach einem Vierteljahr, nach drei Monaten nicht mehr liefern kann, weil meine Codequalität so schlecht ist, der Code so kompliziert ist, dass ich mit jeder Änderung neue Fehler einbringe. Im besagten großen Konzern, als ich mein Praktikum gemacht habe, die hatten ein Problem mit Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Modulen, die nicht immer ersichtlich waren. Da hat mir mal ein Architekt so eine nette Anekdote erzählt, der meinte, na, das ist wie wenn du dein Auto an dem Auspuff rumschraubst und plötzlich funktioniert der dritte Gang nicht mehr. Und du weißt nicht warum. Und das ist natürlich was wir vermeiden wollen, weil dann sind wir nicht mehr fähig, planbar, zuverlässig neue Funktionalität zu liefern.
Ja. Genau, im Vorgespräch hatten wir schon uns ein bisschen mal kurz ausgetauscht. Welche Elemente gehören denn für dich eigentlich zur Sicherstellung vielleicht der Softwarequalität dazu? Welche Themenbereiche?
So, wir haben es ja schon ein bisschen angeschnitten, das Thema Codequalität. Ja. Dass wir Entwickler einfach fähig sind, Code komplex zu schreiben. Dann haben wir natürlich auch so Sachen, wie organisieren wir uns als Team, wie stellen wir das sicher? Das ist zum Beispiel ein großer Punkt, Pull Requests, Reviews, diese Themen, dass eben nicht nur einer alleine an seinem Stückchen Code arbeitet, sondern dass Bewusstsein über das ganze Team entsteht, dass auch mal ein anderer drüber schaut und sagen kann, okay, auf hier könnte was schief gehen. Dann haben wir natürlich Tooling, das uns die Qualität sicherstellt. Wir haben da zum Beispiel Test-Environments, in denen wir uns vom Product-Owner-Feedback holen können. Wichtiges Thema ist auch, so ein Entwicklungsteam ist eigentlich immer in so einem Projekt auf einer Reise, in dem man immer mehr lernt, immer mehr über die Domäne, über das Problem lernt, über die Lösung, was funktioniert vielleicht nicht. Das Wissen sollte ich irgendwie auch persistieren. Da ist das Thema Dokumentation einfach ein spannendes Thema. Da denkt jetzt jeder an irgendwelche verschrobenen Word-Dokumente. Es gibt da aber heutzutage wesentlich bessere Tools und bessere Vorgehensweisen, mit denen mir zumindest Dokumentation manchmal auch Spaß macht. Und dann natürlich auch das ganze Thema Entwicklungsprozess. Wie organisieren wir uns als Team? Welche Methoden wenden wir an, um möglichst schnell Feedback zu kriegen? Weil das Thema Qualität zu verbessern ist eigentlich so auf einer Meta-Ebene betrachtet immer kurze Feedback-Zyklen zu schaffen, dass ich eben schnell merke, wenn was in die falsche Richtung läuft und nicht erst Wasserfall nach 3 Jahren, wenn dann der Rollout ist und alles geht kaputt.
Ja. Ja, cool. Wollen wir uns vielleicht mal die Themengebiete mal genauer anschauen? Und was die Studierenden ja meistens so jetzt in der Phase im dritten Semester, wo sie am meisten vertraut sind, ist ja Coding sozusagen. Mhm. Und was gibt es denn im Bereich Coding, also Codequalität, denn für Maßnahmen, um Softwarequalität sicherzustellen oder zu verbessern, sag ich mal so?
Ich weiß noch gut, als ich angefangen habe im Programmieren, dachte ich mir, ich schreibe da letztendlich Befehle hin, die ein Computer ausführen soll. Das war's. Wenn das alles wäre, dann kann man sich natürlich überlegen, warum gibt es überhaupt so etwas wie Hochsprachen? Dann könnten wir weiterhin alles in einfachen Assembly-Codes programmieren, weil dem Computer ist es egal, ob seine Instruktionen direkt vom Programmierer kommen oder über eine CLR und einen Bytecode und Just-in-Time-Compilation, was wir nicht alles haben mittlerweile. Das heißt, primär schreiben wir eigentlich Source-Code für Menschen und nicht für Computer. Auch Untersuchungen, die Zahlen variieren ein bisschen, dass Source-Code 10 oder 20 Mal häufiger gelesen wird, als das eine Mal, was er geschrieben wird. Das heißt, eigentlich muss mein Source-Code eine Geschichte erzählen. Ich habe eine gewisse Anforderung. Hier soll ein Button hin, der soll aktiv sein, wenn das und das eintritt. Und wenn ich darauf drücke, soll dies und das passieren. Das ist die Anforderung. Und der Source-Code zeigt dann eigentlich, wie setze ich diese Anforderung um. Das ist mal so das große Ganze. Und wenn ich natürlich das im Blick habe, dann gehe ich mit einer anderen Sache an die Codierung ran. Dann sage ich, okay, wie schreibe ich jetzt eine Art ausführbare Spezifikation für dieses Problem? Da geht's los, wie ganz einfach, wie benenne ich meine Variablen? Benenne ich sie A, B, C? Oder benenne ich sie Day of Week, Year und Kalender? Zum Beispiel, je nach Problem. Dann natürlich, wie strukturiere ich das Ganze? Wie baue ich Abstraktionsebenen ein? Also ich habe ja verschiedene Tools von meiner Programmiersprache, zum Beispiel Klassen, zum Beispiel Methoden. Damit kann ich Abstraktionsebenen einziehen. Ein gutes Beispiel für eine Abstraktion ist zum Beispiel ein Unix-Betriebssystem, das File-Handling. Also wie kann ich mit Dateien umgehen? Ich brauche ein paar System-Calls. Open, Close, Read, Write. Es gibt noch den IO-Control, der ist egal. Das ist eine Abstraktion. Und wenn ich einfach sage Write, dann werden Bytes auf den Datenträger geschrieben. Ich muss mich aber nicht darum kümmern, ob das jetzt eine Festplatte ist, eine SSD, ob das ein USB-Stick ist oder ob es ein Netzwerk-Share ist. Das ist abstrahiert von mir. Und das ist so ein Tool, mit dem ich das eben ganz gut machen kann, indem ich sage, ich verstecke die Details in der Methode, gebe der einen guten Namen und schaffe so praktisch verschiedene Ebenen von Detailgrad. Und der oberste Nutzer muss dann eben nur noch sagen, in dem Fall speichere es einfach an diesen Ort, sondern über das Netzwerk geht, über irgendwelche Hardware, das kann ihm egal sein, da kümmert sich irgendein Hardware-Treiber in dem Fall drum. Dann ist natürlich auch eine Sache, so strukturiere ich eigentlich meine Software. Also sind wir eher so bei dem Thema Architektur, bei dem Thema Design. Da ist eigentlich eine gute Sache auch, nicht gleich mit der besten Idee irgendeinen Code reinzuhacken, sondern ein Kollege von mir nennt das immer ganz gern Whiteboard Programming, dass man sich erstmal mit ein, zwei Kollegen ans Whiteboard stellt und einfach mal aufzeichnet. Eine Box, das ist mein Frontend. Eine Box, das ist mein Backend. Ist das so ein gutes Design oder kann ich es irgendwie anders machen? Dann kann man in die Box natürlich reingehen und sagen, okay, mein Backend besteht zum Beispiel aus einer Schicht Controller, die machen das HTTP-Interface und aus irgendeiner Schicht Data Access, die sich dann um die Persistenz kümmern. Und so kann man dann eben sich einfach mal so ein großes Bild machen, wie strukturiere ich meine Software. Und ich glaube, Frank Buschmann war es, ein recht bekannter Softwarearchitekt, der viel auf Konferenzen unterwegs ist, der meinte mal so, naja, jedes Software-System hat eine Architektur. Sie kann halt entweder gewollt sein oder sie ist halt einfach entstanden. Meistens ist halt die geplante oder die sich im Vorfeld überlegte Architektur der bessere Ansatz.
Ja.
Das kann ich natürlich auf allen Ebenen machen. Das kann ich groß machen, wie strukturiere ich meine Software, aber auch im Kleinen für meine Anforderungen. Da habe ich jetzt am Schluss zwei, drei Klassen raus, die irgendwie zusammenspielen. Das kann ich mir natürlich auch im Vorfeld so mal überlegen. Anstatt jetzt einfach mal eine Methode mit 400 Zeilen zu schreiben und dann anfangen, okay, das war jetzt irgendwie schwierig zu verstehen, wie untergliedert ist das?
Sehr schön. Für dieses Design, was du gerade angesprochen hast, da gibt es ja auch so Methodiken, zum Beispiel Domain-Driven Design vielleicht, um erstmal grob granularer Ebene vielleicht oder größere Abstraktion das System in Kontexte zu unterteilen, etc. Und dann auf kleiner Ebene haben wir zumindest in der Vorlesung Responsibility-Driven Design uns angeschaut, um auf Klassenebene Verantwortlichkeiten zu definieren, wer erhält welche Daten und so weiter. Und dann haben wir noch die Design-Patterns kennengelernt. als, so sagen wir zumindest, das ist eine Möglichkeit, zum Beispiel die Wiederverwendung zu verbessern, die Anpassbarkeit zu verbessern und so weiter. Sind denn die Design-Patterns tatsächlich auch in der Praxis relevant oder ist das jetzt etwas, was wir nur in der Akademie vermitteln und in der Praxis hat man damit nie wieder was zu tun?
Definitiv sind sie in der Praxis relevant. Und schon allein als Kommunikationsmittel. Ich habe jetzt irgendeine Klasse, die ist dafür zuständig, eine andere Klasse zu bauen. Ein bisschen komplizierter, sie braucht verschiedene Daten, es gibt verschiedene Bedingungen, wie sie diese Klasse, dieses Objekt erzeugt. Jetzt kann ich das natürlich so abstrakt jedes Mal verargumentieren und wir werden uns jedes Mal missverstehen, oder ich sage einfach, das ist eine Factory. Dann weiß jeder Factory-Pattern, ah, okay, klar. Dann ist es natürlich auch so in der Praxis, in vielen Libraries und vielen Frameworks, die wir täglich verwenden, sind die Patterns implementiert. Es gibt zum Beispiel von Microsoft ein schon etwas älteres Web-Framework, das nennt sich MVC. Jetzt kann ich mir natürlich sagen, okay, ich lerne Microsoft MVC, ich nutze diese eine Welt, oder ich kenne halt das Model View Controller Pattern, was die Abkürzung MVC ist aus dem Gang of Four Book, und sehe das einfach, okay, dieses Microsoft MVC ist einfach eine Implementierung von diesem Pattern, weil da ist es genau eben so, ich schreibe CSHTML-Dateien, die sind meine Views, ich implementiere eine Klasse Controller und ich implementiere eine Klasse Model, die die Daten für die View bereithält. Und wenn ich eben dieses Pattern kenne, dann kann ich mich viel schneller in so ein Framework einarbeiten und benutze eben nicht nur das Produkt, sondern kenne halt auch die Prinzipien dahinter. Das ist ein Tipp, den ich eigentlich jedem gebe, und wo ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass mir das jemand auch schon im Studium sagt, schaut euch nicht nur einzelne Tools an, sondern wirklich immer so die Prinzipien dahinter. Was ist wirklich das Prinzip, auf dem das fußt? Weil die kochen alle ja auch nur mit Wasser. Auch wenn es das Marketing manchmal als Magie verkauft. Und so war zum Beispiel ein Beispiel auch bei mir. Ich habe im Studium nur Java gemacht und habe meine erste Zeile C-Sharp als Vollzeit-C-Sharp-Entwickler schon mit Arbeitsvertrag geschrieben. Und da war dann auch so ein Aha-Moment, okay, das Iterator Pattern, was in Java Iterable heißt, heißt halt in .NET Enumerable. Aber es ist genau das Gleiche.
Ja, genau, cool. Finde ich klasse, dass du das also auch in der Praxis so deutlich auch wiederfindest. Da hatten wir auch auf Code-Ebene noch so ein paar andere Prinzipien wie Solid und Grasp und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob die so bekannt sind. Also zumindest kommen okay, man muss immer so sagen, die kommen natürlich aus der Praxis, diese Prinzipien, und einige Firmen benutzen die natürlich und andere nicht und so weiter. Was sind so deine Erfahrungen mit solchen Prinzipien oder Patterns?
Gerade die Solid-Prinzipien sind bei uns eigentlich täglich mit Diskussion, sage ich mal. Wenn man jetzt eben so ein Klassendesign aufstellt, zum Beispiel halt sehr oft, okay, was ist die Verantwortlichkeit dieser Klasse? Sind wir beim Single Responsibility Principle. Und wenn man sich da halt schwer tut, das zu formulieren oder halt so in dieser Whiteboard-Programming-Diskussion eben das und das und das und das, dann ist es oft so ein Hinweis, okay, da ist wohl mehr als eine Verantwortlichkeit. Weiß da auch, und da gibt es auch immer wieder Diskussionen, ist auch ein bisschen Missverständnis, vielleicht vom Namen her, Single Responsibility, nur eine Verantwortlichkeit, das war bei mir lang auch eine Schere im Kopf, dann müsste eigentlich so eine Klasse auch nur eine Public-Methode immer haben, weil wenn sie zwei hat, dann hat sie ja irgendwie zwei. Und Kevin Henney hat das mal in einem Vortrag sehr schön formuliert. Er meinte, naja, wichtig ist eigentlich das One Reason to Change. Das heißt praktisch, ich sollte Verantwortlichkeiten in der Klasse so zusammenfassen, dass ich halt, wenn ich was ändern muss, im Idealfall nur diese eine Klasse anfassen muss. Wir reden da hier natürlich immer ein bisschen vom Idealfall. Diese nervige Realität wirft einem da manchmal Knüppel zwischen die Beine. Aber ein Beispiel ist ein Protokoll für eine Datei. Ich habe jetzt irgendein Custom-Dateiformat mir überlegt. Das kann ich natürlich mir überlegen. Mache ich eine Klasse Reader, eine Klasse Writer. Die eine hat die Responsibility, nur diese Datei zu lesen, die andere nur zu schreiben. Das heißt aber auch jedes Mal, wenn ich an meinem Dateiformat was anpasse, müsste ich diese beiden Klassen jeweils anpassen, weil wenn der Schreiber etwas schreibt, was der Leser nicht lesen kann, klar, funktioniert nicht. Das wäre jetzt eben so ein Beispiel, wo man sagt, okay, Reason to Change, wir packen das in eine Klasse, das ganze Protokoll, und haben eine Public-Methode Read, eine Public-Methode Write. Und wenn sich dieses Protokoll ändert, dann habe ich eben das alles in diese eine Klasse gekapselt. Und ich weiß nicht, sollen wir es einfach mal durchgehen, die Solid-Prinzipien?
Ja, gerne. Ja, doch, das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir auch mal aus der praktischen Seite mal mit Beispielen vielleicht mal hinterlegt sind.
Dann haben wir eben das O, das Open-Close-Principle. Da geht es natürlich viel um Erweiterbarkeit. Wo möchte ich Sachen erweiterbar haben? Wo möchte ich sie nicht erweiterbar haben? Da ist immer ein bisschen so, meine Softwareentwicklung ist immer ein Trade-off. Möchte ich was möglichst erweiterbar, möglichst generisch machen, um es für alle möglichen Anwendungsfälle bereit zu haben, schon die in der Praxis kommen, weil es ist natürlich immer, wenn man sich ein Design überlegt, ein bisschen eine Wette auf die Zukunft. Welche Anforderungen könnten da vom Business, vom Kunden, von unserem Product Owner, der wiederum unsere Schnittstelle zum Kunden ist, in Zukunft kommen? Wenn wir natürlich darauf vorbereitet sind, dann ist es ziemlich cool, wenn man einfach sagen kann, ja, können wir eh schon oder ist ganz schnell gemacht. Wenn das natürlich das ganze Design über den Haufen wirft, dann wird es schwierig. Jetzt hat man nur das Problem, wenn man das von Anfang an sehr, sehr generisch dann baut, dann wird es meistens komplizierter. Also je mehr Fälle man schon von Anfang an mit einplanen will, umso komplizierter wird es. Da ist halt dann das Open-Close-Principle eigentlich immer die Sache, okay, welche Sachen im schlimmsten Fall code ich wirklich hart und sage, das ist jetzt einfach so in Stein gemeißelt, weil das ist die einfachste Möglichkeit, das umzusetzen. Welche Teile lasse ich offen? Zum Beispiel, indem ich eine Klasse so baue, dass ich von ihr ableiten kann und einen Teil überschreiben kann, oder indem ich das Strategy Pattern zum Beispiel anwende, dass ich einen Teil der Funktionalität austauschen kann durch ein anderes Objekt. Und das Liskovs-Substitutionsprinzip ist für mich eigentlich immer eher so, mir fällt es eigentlich eher auf, wenn es mal verletzt wird. Also ich merke es mir immer ganz gern so, wenn ich ein List-Interface implementiere, dann sollte es mir wurscht sein, ob da drunter eine Array-Liste oder eine Linked-Liste liegt. Beides sind Listen und überall kann ich was hinzufügen, was entfernen und irgendwas per Index adressieren. Wenn aber halt dann das Hinzufügen bei der einen Liste das Ding am Anfang hinzufügt, beim anderen ans Ende, dann habe ich es ja schon verletzt. Oder im schlimmsten Fall, wenn das Add in der einen Methode eine Exception wirft. Das ist halt in großen Systemen auch so, man kriegt meistens, dass man bei Dependency Inversion auch wieder einfach hat irgendwo ein Interface und Konstruktor und es gibt dann irgendein Dependency Injection Framework, das von irgendwoher eine Implementierung für dieses Interface mir bereitstellt und ich rufe das auf. Und ist in dem Fall relativ egal, welche Implementierung das genau ist, da kümmert sich eine andere Komponente drumherum. Da ist es natürlich fatal, wenn ich dann Angst haben muss, dass jetzt komische Effekte entstehen, je nachdem, welche Implementierung da ist. Das macht das System einfach viel weniger robust. Deswegen ist eigentlich das Liskovsche Substitutionsprinzip in der Praxis durch, würde ich sagen, sehr relevant. Interface Segregation, ich meine, ist einfach, was wir manchmal ganz gern machen. Das ist, mehrere Interfaces für eine Klasse zu haben, um halt auch gewisse Abstraktionen zu machen. Gutes Beispiel ist zum Beispiel im .NET Umfeld der Service Provider. Da gibt es einfach ein Interface. Ich habe gerade den Namen nicht parat, sorry. Aber es gibt ein Interface letzten Endes, da kann ich einfach nur Services abholen. Das definiert die Methode getService. Es gibt ein anderes Interface, da kann ich Services hinzufügen, entfernen und so weiter. Das macht ja absolut Sinn, weil das heißt, der jetzt nur Services braucht, der kriegt halt nur dieses Leseinterface und kann meinen Service Provider gar nicht manipulieren. Der halt das manipuliert, der braucht nur das andere. Dependency Inversion haben wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit drüber geredet, eben, dass ich mir Services reingebe. Warum macht man das eigentlich? Warum schreibe ich nicht einfach einen Konstruktor 10-mal new? Kann man vielleicht verweisen auf deine vorherige Folge mit Michael Hieser übers Testing. Ich möchte natürlich so eine Klasse testen können. Und wenn ich natürlich alles mit new in dieser Klasse instanziere, dann habe ich halt harte Abhängigkeiten genau an diese Implementierung und kann die Software nur als Ganzes testen. Was wiederum bei kleinen Problemen funktioniert, wie mein Gästebuch vor 20 Jahren. Da gab es gar keine automatisierten Tests, muss ich zugeben, da kannte ich das noch nicht. fällt einem aber ziemlich auf die Füße. Schon allein, wenn ich halt mit New eine Netzwerkverbindung aufmache, mit Datenbankverbindung. Das heißt, ich brauche jedes Mal das Netzwerk, das Internet, vielleicht auch den anderen Service, der im Internet irgendwo hängt für meinen Test. Was einfach den Test aufwendiger macht, problematisch und manchmal auch gar nicht möglich ist, weil ich zum Beispiel in meiner Entwicklungsumgebung einen gewissen API-Key für irgendein System gar nicht habe, weil ich also da keinen Zugriff haben darf oder vielleicht auch gar nicht haben will, weil es sensible Daten sind. Wenn ich das Passwort nicht habe, kann ich immer sagen, hey, sorry, ich komme da gar nicht dran, ich kann es nicht gewesen sein. Also, diese Prinzipien, ich habe es ja auch an der Hochschule gelernt und die sind aber in der Praxis wirklich sehr relevant und es ist auch einfach, finde ich, immer ein großer Vorteil, wenn man vom Gleichen redet. Einfach, wenn man halt einfach sagen kann, du pass auf, das ist vielleicht das Liskov-Prinzip und jeder weiß, was Sache ist, bevor man wieder langwierig erklärt, was, wo und wie. Vielleicht auch ein Tipp, wenn wir so darüber reden, Code und wie schaffe ich die Qualität, du hast vorher Domain-Driven Design angesprochen. Ich finde, eines der wichtigsten Prinzipien in Domain-Driven Design ist die sogenannte Ubiquitous Language. Ich habe immer ein Problem mit diesem englischen Wort. Das heißt letzten Endes nur, definiere genaue Begriffe und definiere die wohl sowohl in deiner Business-Domäne als auch in deinem Code. Wir hatten in einem Projekt mal ein Beispiel, da hatten wir Synonyme, da gab es den Begriff Tenant und den Begriff Seedent. Hat beides in der Domäne das gleiche gemeint. Der eine hat halt davon gesprochen, der andere so. Und im einen Modul hieß es eben so, im anderen Modul hieß es so. Dann gab es noch da abstrakte Tenant Groups und Subsidence und sonst was. letzten Endes, jedes Design Meeting war erstmal eine Diskussion, was heißt. und wir haben uns dann irgendwann mal hingesetzt und wirklich gesagt, okay, lasst uns das mal klären und wir reden jetzt nur noch von diesem einen Begriff. Das heißt immer so. Und zwar sowohl in der Dokumentation, sowohl in den Anforderungsdokumenten, sowohl im Gespräch mit Leuten, mit Fachexperten, als auch in unserem Code, als auch im User Interface. Und plötzlich war einfach klar, wenn irgendwo im Code eine Variable Tenant vorkommt, naja, logisch, was das ist. Und ich hatte da mal da war ich selber beteiligt, noch als Werkstudent in einem Projekt, da hatten wir eine größere Software, da ging es darum, medizinische Daten von Patienten aufzunehmen in Untersuchungen. Da gab es ein Tablet, das hat die Daten aufgenommen, da gab es eine Webanwendung, da hat der Arzt sich die Daten angeschaut. Da gab es ein Backend, das die Daten verarbeitet hat. Da gab es eine Datenbank, das gespeichert war. Und es gab es, ich bin dann Jahre später, musste ich mal wieder irgendwas da implementieren. Und es ist immer toll, wenn man dann so 3 Jahre später irgendeinen Code aufmacht und sich denkt, Gott, was ist das für ein Käse, wer hat das verbrochen? Und man schaut so in die damals noch Subversion History und sieht dann so Alexander Ramp, 3. Mai 2014. Ah, okay. Jedenfalls, es gab da Begriffe ID, Event, Treatment, Treatment Number und nochmal irgendwas. Und das war alles das Gleiche. Es war einfach nur ein Identifier für diese Untersuchung, an der dieser Patient vorstellig war. Das hatte einfach den Grund, einer hat die Tablet-Applikation entwickelt, der hat das ID genannt, einer hat den Algorithmus im Backend entwickelt, ein anderer hat die Datenbank und die Datenhaltung entwickelt, ein anderer hat das Webfront entwickelt und jeder hat einfach andere Begriffe verwendet. Und es hat mich, glaube ich, 2 Tage gebraucht, um das zu kapieren, dass das alles zusammenhängt. Hätten wir uns einfach mal eine halbe Stunde oder 5 Minuten zusammengesetzt, da vor Jahren und gesagt, hey, wie nennen wir das Ding jetzt? Okay, Treatment. Fertig. Dann hätte ich mir 2 Tage da gespart.
Das ist ein super Beispiel. Ich glaube, diese gemeinsame Sprache, das zieht sich ja vom Requirements Engineering, wie du auch schon gesagt hast, wir hatten ja so ein auch Gespräch mit Frank Pauschmann über das C4-Modell, wo es da auch hieß, Leute, jedes Modell braucht eine Legende mit der klaren Beschriftung, was jedes Wort heißt und auch um solche Sprachprobleme oder Mehrdeutigkeiten einfach zu entgehen. Und jetzt hier auch bei dir, also bei Softwarequalität, ist es genau dasselbe Problem, dass man halt unter derselben Sache unterschiedliche Dinge meinen kann auch oder bezeichnen kann und dann einen Grund für, ja, für Schwierigkeiten in der Zukunft oder ein Quell der Schwierigkeiten in der Zukunft hat. Ja.
Die Legende ist ein guter Hinweis. Ich hatte selber auch schon den Fall Whiteboard, ich mal zwei Boxen, einen Pfeil dazwischen und irgendwann nach 10 Minuten streiten wir schon fast, warum man das nicht so machen kann, bis dann irgendwann klar war, für mich war der Pfeil die Abhängigkeit, das Modul A hängt von Modul B ab. Für den Kollegen war das einfach, dieses Modul ruft das auf, also wirklich irgendeinen RPC-Call oder ähnliches. Und hätte man einfach mal gesagt, okay, Pfeil heißt das, dann wäre das klar gewesen. Also das, glaube ich, mache ich seitdem wirklich auch bewusst, immer wenn ich irgendwie Pfeile, Kreise, Boxen verwende, das heißt am Whiteboard einfach nur mal einen Satz, also das hängt davon ab, das meine ich.
Richtig, genau, ja. Das ist auch das, was ich mitgenommen habe. Also habe noch mehr mitgenommen, aber das ist der wichtige Punkt irgendwie. Genau das Problem, was du gerade angesprochen hast, entgehen. Ja, super. Was mich dann immer, also ja, ihr nutzt Patterns, ihr nutzt diese Prinzipien und so weiter. Und jetzt frage ich mich, jetzt kommt irgendwie so ein, jetzt entwickelt jemand so ein Feature, so ein Story oder so. Und jetzt muss das ja auch überprüft werden. Mhm. Habt ihr Code-Guidelines, Style-Guidelines oder Review-Prozess, der das Ganze dann auch sicherstellt, dass das dann auch befolgt wird? Meinetwegen von einem neuen Mitarbeiterin oder so oder Mitarbeiter, vielleicht noch, der noch Training braucht und so weiter, muss ja auch angeleitet werden, ja? Vielleicht kannst du darüber was
erzählen? Ja, klar. Coding Guidelines, wir haben jetzt nicht so ein großes, allumfassendes Guideline-Dokument. Wir machen es meistens recht pragmatisch, indem wir sagen, okay, es gilt halt der offizielle Guideline von C-Sharp zum Beispiel, mit Ausnahme A, B, C, wenn nötig, dass wir einfach sagen, okay, wir nehmen einfach die Standard-Guidelines und das machen wir anders. Ist einfach pragmatischer. Aber natürlich ist es wichtiger, ist es wichtig, sich in irgendeiner Art und Weise zu synchronisieren und zu sagen, wie wollen wir Code schreiben. Es gibt auch teilweise Tools, die das machen, zum Beispiel, wenn man im Web-Frontend, JavaScript, TypeScript-Bereich unterwegs ist, das Tool Prettier, was ein Code-Format ist. Und das haben wir im aktuellen Projekt einfach so gemacht. Wir haben das am Anfang einmal sauber konfiguriert, einmal sauber aufgesetzt. In jeder IDE ist es drin. Sobald ich auf Speichern drücke, formatiert ist das Source-Code-Dokument einmal durch. Es gibt manchmal Formatierungen, wo ich jetzt auch meine, die würde ich jetzt besser machen, aber da war es einfach auch wieder, sind wir wieder bei Trade-Offs. Bevor wir jetzt in jedem Review, kommen wir gleich drauf, diskutieren, soll man dann jetzt noch einen Line-Break machen oder nicht, sagen wir einfach, komm, machen wir das so mit dem Tool und das ist die Wahrheit. Wir haben das mittlerweile so weit getrieben, dass wir sogar in unserem CI/CD-Prozess, also wir laden den Source-Code auf den Server hoch, dann wird der kompiliert, werden Unit-Tests ausgeführt, einen eigenen Step haben, der dieses Formatting überprüft und dass wirklich der Build fehlschlägt, wenn jemand seinen Code nicht sauber formatiert, dann stellen wir halt wirklich sicher, dass das einfach passt. Wenn jetzt praktisch jemand eine Änderung reinbringt, dann machen wir immer Code-Reviews. Code-Reviews heißt, dass mindestens eine andere Person diese Änderung nochmal sieht. Wir machen es auch toolgestützt. In dem Fall, wir arbeiten gerade in meinem Team auf Azure DevOps. Da haben wir einfach einen Mainline-Branch und erstellen einen Feature-Branch, machen eine Änderung und erstellen einen sogenannten Pull-Request. Dann gibt es für jeden im Team die Möglichkeit, das zu reviewen. Reviewen heißt, er oder sie schaut sich die Änderungen an und kann dann Kommentare direkt an den Code schreiben. Das ist gerade so, ich arbeite seit Covid in einem kompletten Remote-Team, das auch über mehrere Länder verstreut ist. Das heißt, was sehr effektiv ist, zusammen am Rechner sitzen, ist da leider nicht möglich. Da setzen wir eben sehr stark auf die Karte Code Reviews und kommunizieren dann viel über Kommentare an den Pull Requests Weil natürlich auch immer wichtig ist, nicht einfach nur ein Kommentar, do not do this, sondern wirklich, wir schreiben eigentlich immer relativ ausführlich hin, warum das ist eine schlechte Idee ist, warum man es anders machen sollte. Manchmal auch mit Links in Dokumentation, in Diskussionen auf Stack Overflow und so weiter, dass demjenigen einfach klar ist, warum man was anders machen sollte. Wir haben auch einen kleinen, das wäre auch ganz witzig, einen kleinen Code hat sich etabliert aus ein paar Emojis, die am Kommentar drankommen. Da gibt es einmal die Bombe. Das ist wirklich, da geht was kaputt, wenn das so gemerged wird. Das ist halt wirklich No-Go, bitte das ändern. Dann ist so das rote Ausrufezeichen. Das ist so, Achtung, bitte. Das ist zum Beispiel oftmals eine Sache, jemand ändert jetzt was und ich weiß, mein Modul hängt irgendwie davon ab. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das was auswirkt. Dann mache ich oftmals ein rotes Ausrufezeichen. Bitte stell sicher, dass das und das getestet wird. Das hat dann manchmal zur Konsequenz, dass der oder diejenige nochmal einen Unit- oder Integration-Test dafür schreibt. Oder zum Beispiel, wir haben auch immer noch am Schluss einen manuellen Abnahmetest, dass es dem Tester eben kommuniziert, bitte dieses Szenario durchtesten. Und dann haben wir noch die Art heißt das Emoji, ja, ist so eine Farbpalette und ein Pinsel. Das sind dann eben so Schönheitssachen. Also da ist dann zum Beispiel, please add a new line hier, das wäre jetzt ein typisches Ding. Gibt für uns eine ganz gute Hilfe. Weiterer Vorteil von Code Reviews, neben jetzt wirklich so der Kontrolle, sage ich mal, was wir jetzt eigentlich so besprochen haben, ist aber einfach auch Wissensverteilung. Wir haben es jetzt durch das, dass wir remote arbeiten, so gemacht, dass im Tool sichergestellt, dass jede Codeänderung von drei anderen im Team nochmal gereviewt werden muss. Das ist relativ viel. Ist aber nachdem wir halt wirklich komplett räumlich getrennt arbeiten, ganz gut, weil ich dann wirklich weiß, okay, das weiß jetzt nicht nur ich, das wissen vier andere im Team, drei andere, vier mit mir auch noch. Weil so, wenn man das eben nicht macht, dann bilden sich Wissensinseln, würde ich es mal nennen. Das heißt, es gibt dann irgendwann einmal die Kollegin, den Kollegen, der Experte für dieses Modul ist, und wenn der Kollege im Urlaub ist, ist dieses Modul auch im Urlaub. Und wenn der Kollege aus irgendeinem Grund nicht mehr da ist, die Firma verlässt, sonst was, dann ist dieses Modul tot. Das wollen wir natürlich verhindern. Gerade auch bei uns als Software-Dienstleister ist es ja so, wir betreuen in der Regel diesen Code, den wir schreiben, nicht über Jahre. Und wir gehen rein, bauen diese Lösung und übergeben das dann oftmals an andere vom Kunden, an andere Entwickler. Da ist natürlich wichtig, dass halt dass auch irgendwie dieses Wissen weitergegeben wird, dass das Wissen persistiert wird. Dass es eben nicht nur einen gibt, der in diesem Tool drin ist.
Code Reviews werden teilweise auch dazu verwendet, zur Ausbildung von anderen. Also zum Beispiel, um vorzuschlagen, hey, hätte man hier nicht vielleicht mal ein Design-Pattern nehmen können oder hey, diese Klassenanordnung ist vielleicht irgendwie suboptimal, vielleicht solltest du vielleicht mal aufspalten oder sonst wie was. Habt ihr auch das im Blick oder ist das auch vielleicht ein Nebenprodukt von dem, was ihr macht, oder ist das
ja, selten? Also das Thema Wissen verteilen, das Thema, du sprichst jetzt eher, meine Ausbildung haben wir jetzt, ja okay, in unserem Projekt gerade nicht, wir haben andere Teams, da haben wir auch Werkstudenten zum Beispiel, Kollegen, die gerade anfangen. Das setzen wir aber eigentlich mehr auf eine andere Karte, das ist eher Pair-Programming. Das heißt, okay. Weil es ist einfach ineffizient, wenn jetzt jemand drei Tage programmiert, und dann kommt im Code-Review, hey, das hätten wir ganz anders strukturieren sollen. Das ist erstmal Zeitverschwendung, das ist für diese Person ultra frustrierend, weil das ja letztendlich heißt, deine ganze Arbeit ist Mist, jetzt bauen wir alles nochmal neu. Das ist dann besser, und so habe ich auch sehr viel gelernt, bei den ersten ein, zwei Jahren, in dem ich wirklich mit erfahrenen Entwicklern gemeinsam an der Maschine saß, geht mittlerweile remote auch ganz gut mit Videokonferenzen, mit teilweise Tools, dass man zu zweit in einem Editor sogar tippen kann. Und dann entwickeln wir halt wirklich gemeinsam und diskutieren während dem Entwickeln zusammen. Das hat natürlich für mich, wenn ich jetzt jemanden anleite, den Vorteil, dass wir eben nicht diese langen Zyklen haben, jetzt sind irgendwie 500 Zeilen Code geschrieben und jetzt werfen wir 300 wieder weg und jetzt muss ich erst mal einen Review-Kommentar formulieren, was jetzt alles gemacht werden soll. Derjenige versteht das wiederum falsch und es dauert, sondern dann können wir einfach gemeinsam sagen, pass auf, so und so bauen wir das. Und oftmals ist es auch dann die Technik, die ich ganz gerne einsetze, einfach mit den richtigen Fragen die Person in die richtige Richtung zu lenken. Also die Person schlägt irgendwas vor, man stellt einfach mal so ein, zwei kritische Nachfragen. Dann kommt meistens so von selber, ah, okay. Und so lerne ich auch sehr viel, wenn mich jemand einfach immer wieder challenged mit seinen Fragen. Und das funktioniert halt in Code-Reviews nicht sehr gut, das funktioniert aber im Pair-Programming sehr gut. Wir setzen Pair-Programming jetzt nicht ausschließlich ein. Es gibt ja auch Entwickler, die sagen, Pair 90% der Zeit oder so. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Typfrage. Ich bin immer jemand, ich synke mich ganz gern mit jemandem und gehe dann mal so 2-3 Stunden wirklich voll so in das Rabbit Hole, nennt man es im Englischen immer. Also gehe mal wirklich in diesen Kaninchenbau, in alle Details und komme mal wieder zurück und sage, so pass auf, das wäre jetzt das, was ich, es funktioniert für mich besser. Es gibt durchaus auch Kollegen, die arbeiten sehr viel einfach gemeinsam und finden ihre Lösungen in dieser Diskussion. Das ist, glaube ich, auch einfach wichtig, dass man im Team, das Team, das ist ein abstrakter Begriff, die Menschen, dass man denen einfach die Möglichkeit, die Freiheit auch gibt, das auszuprobieren und das nicht von oben diktiert. Das ist bei uns bei Exitaso eigentlich auch eine sehr freie Arbeitskultur, wo man einfach sagt, findet ihr als Team raus, wie könnt ihr am besten miteinander arbeiten. Da ist sowas eben auch oftmals Diskussionen in Retrospektiven, in Dailies. Lasst uns mal das ausprobieren, lasst uns da mal fähren, lasst uns hier mal Mob-Programming machen. Beim Podcast habe ich den Begriff Ensemble Programming, was ich eigentlich fast viel schöner finde, gehört. Dass man einfach mal mit 4, 5 Leuten zusammen an einer Lösung arbeitet. Weil gerade bei irgendwelchen schwierigen Dingen ist ja immer das Problem, wenn das jetzt 2 Jahre arbeiten, dann müssen die das eigentlich allen anderen wieder kommunizieren. Sonst haben wir wieder das Wissensinselproblem. Wenn wir dann gleich die Lösung zu 5 erarbeiten, dann sind es zwar erstmal 5-mal eine Stunde anstatt 2-mal eine Stunde, aber danach fallen halt sehr viele Kommunikationsaufwände wiederum weg.
Ja, das interessanterweise haben das auch schon bei unserem Softwaretechnik-Praktikum viele Studierende das, oder viele Teams das Problem gesehen mit den Insellösungen, gerade weil es ja auch Vorwissen gibt, ganz unterschiedliche, und die bauen natürlich ihre Module dann einzeln auf und wir leiten die natürlich schon darauf an, Ensemble-Programming und so weiter zu machen, um das zu verhindern. Also das ist halt ein Beitrag, auch sehr schön zur Softwarequalität. Super. Genau, gehen wir vielleicht ein bisschen weg vom Coding. Also wir haben natürlich, was wir jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, ist das Testing natürlich als eine der größten oder eine sehr große und wichtige Maßnahme ist natürlich, um Softwarequalität sicherzustellen. Das wollen wir natürlich jetzt aber nicht extra ansprechen, weil wir ja schon einen Podcast dazu hatten. Also bloß das, ich würde jetzt hier nicht wundern, warum wir jetzt Testing nicht ansprechen. Genau, aber das ja, ist ja so ein Riesengebiet, deswegen wollen wir das jetzt ja nicht auch noch mal überfliegen bloß. Genau, aber du meintest vorhin, Dokumentation ist wichtig. Das ist ja so ein Thema, was kontrovers ist und was auch so ein ungeliebtes Kind eines Informatikers ist oder einer Informatikerin, weil ja, man möchte ja natürlich lieber selber programmieren, da läuft was und ich sehe was und Dokumentation ist so ätzend und haben wir nicht gelernt, Agile, das schmeißt doch alles Dokumentation über den Haufen und so weiter. Ja, jetzt möchte ich mal deine Ansicht dazu hören.
Also ich muss gestehen, ich hatte vor ein paar Jahren da, gerade wenn es um Code-Kommentare geht, eine durchaus extreme Ansicht. Ich habe ja irgendwann mal das Clean Code Buch von Robert C. Martin nahezu verschlungen. Und er schreibt ja wirklich, man sollte alles in seiner Programmiersprache ausdrücken. Und wenn man einen Kommentar schreiben muss, dann ist es ein Failure, ein Fehlschlag. Dann hat man irgendwie das nicht richtig gemacht oder irgendwie könnte es besser machen. Ich finde, das ist manchmal zwar schon ein guter Hinweis, wenn man halt so, man ist manchmal halt dabei, irgendwie eine Variable einfach gibt dir einen schlechten Namen, Fu, und schreibt dann einen riesen Kommentar, was Fu jetzt eigentlich bedeutet. Da ist es natürlich besser, wenn man sich halt einfach mal über den Namen nochmal Gedanken macht und dann diesen Kommentar vielleicht nicht braucht. Es gibt aber durchaus auch Stellen, in denen Kommentare einfach Sinn machen. Wenn eben Sachen aus dem Code nicht ersichtlich sind, gerade warum sie passieren. Source Code kann, finde ich, immer nur zeigen, was gemacht wird, wie es strukturiert ist, wie es, also das Wie praktisch eigentlich immer, dieses Warum sind wir diesen Weg gegangen, das ist eigentlich das, was Dokumentation liefern muss, meiner Meinung nach. Ich sehe es eigentlich immer so, unser Job als Entwicklungsteam ist nicht nur irgendwas zum Laufen zu bringen, das Programmieren, sondern auch die Geschichte dahinter zu erzählen, warum wir genau das so gelöst haben, wie wir zu dieser Lösung kamen. Also Requirements Engineering, Product Owner definiert uns das Was, was soll geschehen und wie und warum wir das so machen, das ist unser Job, das zu entscheiden und das auch dann irgendeiner Art und Weise aufzuschreiben. Da können wir einfach mal über ein paar verschiedene Arten von Dokumentationen drüber gehen.
Ja, gerne.
Das eine haben wir schon angesprochen, Code-Kommentare. Eine Sache, was wir erst vor kurzem im Projekt hatten, wir haben eine Open-Source-Library eingebunden, die hatte einen Bug. Ich habe sie aufgerufen und es ging nicht so, wie es soll. Erstmal große Fragezeichen, hä, warum? Das ist doch genauso dokumentiert. Bisschen suchen, gab es auf GitHub auch ein Issue, also ein Bug-Report praktisch. Da wurde auch genau das beschrieben. Es war eine lange Diskussion darunter. Und irgendwo im 20. Kommentar kam jemand mit einem Workaround um die Ecke, das ein bisschen schräg war. Also wenn man das erste Mal sieht, dachte man so, hä? Aber es hat funktioniert und es hat das Problem gelöst. Das habe ich dann genauso eingebaut und natürlich da dann auch einen Kommentar darüber geschrieben. Erstmal ein paar Sätzen. Hier ist ein Fehler in der Library, Version so und so. Das und das ist die Sache. Es gibt einen Workaround, kurz beschrieben warum. Und dann eben auch den Link, die URL zu diesem GitHub-Issue, dass jemand das nochmal nachlesen kann. Weil ansonsten hätte es wahrscheinlich der Nächste wieder versucht umzubauen und wäre dann gescheitert, was dann wieder Zeit kostet. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Vorteil von Reviews, was wir vorher vergessen haben. Wenn ich Code schreibe, weiß ich genau, da werden Fragen kommen. Ich kenne ja meine Kolleginnen und Kollegen mit der Zeit und ich weiß ganz genau, die Kollegin wird da wahrscheinlich das gleich bemängeln. Also, kann ich es besser machen? Muss ich es irgendwie kommentieren? Muss ich auch wieder so ein Ding, das einen anleitet? Okay, ich muss mich für meinen Code ja im Review rechtfertigen. Das heißt, ich sollte es mit einem gewissen Anspruch machen. Das sind Code-Kommentare. Dann natürlich, was man sehr oft auch hat, sind diese typischen To-Do-Kommentare. Also Code to do, implement this and that. Ist so meine Erfahrung oder auch die aus der Praxis. Ich habe auch schon viele Codebasen gesehen, wo dann irgendwie hunderte von To-Do-Kommentaren drin sind. Und wenn man mal so die Git oder Subversion-Historie anschaut, dann sind die teilweise 7, 8 Jahre alt. Ich habe noch niemanden gesehen, der dann irgendwo das trackt und da dann wirklich sagt, okay, deswegen haben wir bei uns im Team zum Beispiel gesagt, To-Do-Kommentare. Ich nutze To-Do-Kommentare tatsächlich sehr gerne beim Entwickeln, wenn ich mir so meine Struktur aufbaue, dass ich sage, hier To-Do, das bauen, das bauen. Wenn das Ding aber dann gemerged wird auf den Develop-Branch bei uns, dann müssen diese To-Do-Kommentare draußen sein. Oder wir haben uns im Team noch eine Regel, manchmal macht es Sinn, wenn man irgendeine neue Struktur baut und man weiß, da kommt eine User-Story, die ist schon eingeplant, da wird was implementiert, da muss der Kollege da nochmal hinfassen. Da schreiben wir manchmal schon rein To-Do. Hier, das sind das einpacken und das ist unsere Regel, es muss die Nummer von dem Ticket an dem To-Do-Kommentar dran stehen, wann dieses To-Do implementiert wird. Ist das nicht der Fall, kommt es nicht das Review, wird irgendjemand sagen, hey, sorry, mach das weg oder mach's gleich. Dann natürlich, alles in Code zu dokumentieren ist auch schwierig, was wir eigentlich immer machen. Es ist eine einfache README-Datei. Sieht man auch sehr gut bei Open-Source-Projekten. In GitHub hat sich das super etabliert. Da gibt es eine README, Markdown meistens, der so kurz drin steht, wofür ist dieses Teil eigentlich gut und was muss ich tun, um im Entwickeln zu starten. Das ist wieder sehr gut, weil es ist immer so, dass in einem Team mal wieder neue Leute kommen, mal wieder Leute gehen. Und wenn ich dann nicht erst mal 2 Stunden mich dran setzen muss und mit jemandem das Setup machen muss, sondern sagen kann, pass auf, hier in der README, mach das mal. Und wenn natürlich ist immer jemand da für Fragen, dann hilft es sehr viel, spart sehr viel Zeit und ist halt oft auch für mich manchmal gut, wenn ich manche Tasks halt auch nicht jeden Tag mache, sondern nur jedes Vierteljahr. Wenn ich das dann erst wieder aus meinem Hinterkopf rauskramen muss, was muss ich jetzt eigentlich tun? Ach, da war ein Shell-Skript hier, das muss ich aufrufen und danach muss ich irgendwie, weil es ist halt gut, wenn einfach irgendwo eine README-Datei steht, erstens dieses Skript ausführen, zweitens die Datenbankverbindung, drittens Backend kompilieren, viertens NPM Start eingeben, irgendwie sowas. dann haben wir halt auch noch ein bisschen größere Dokumentationen, wo wir eben die Architektur beschreiben und wo wir auch Architekturentscheidungen aufschreiben. Ich habe in der Vergangenheit auch schon mal Architekturdokumentation in Word schreiben müssen. Kann man machen, macht aber keinen Spaß. Für uns hat sich das sehr gut etabliert, dass wir die Dokumentation auch im Git Repository haben, gleich im gleichen wie der Source Code. Es gibt da einfach Unterverzeichnis Source und Unterverzeichnis Documentation. Da liegen Markdown-Files drin. Und es gibt dann verschiedene Lösungen, dass man daraus zum Beispiel HTML-Dateien generieren kann, dass man daraus PDF-Dateien generieren kann. Azure DevOps hat zum Beispiel ein Feature, dass man es direkt in die Azure DevOps-Oberfläche reinmappen kann. Das heißt, diese Markdown-Files werden dann live geparsed und erscheinen einfach wie ein Wiki in diese Umgebung. Und da kommen dann eben Sachen rein, wie zum Beispiel so die grobe Struktur. Wenn jemand neu ins Team kommt, jetzt haben wir hier irgendwie 400.000 Zeilen Code, dann ist es ganz gut, irgendein Bild zu haben. Okay, da gibt es ein Frontend, da gibt es ein Backend. Das Backend unterscheidet sich in diese drei Module. Das hängt so zusammen, das ist dafür zuständig. Gibt einfach Orientierung. Und dann auch eine Sache, was wir sehr viel machen, sind einfach Entscheidungen aufschreiben. Wir hatten oftmals das Problem, einstündiges Meeting, 5 Leute, wir diskutieren, war ein Greenfield-Projekt ganz am Anfang, was nutzen wir für eine Datenbank? Dokumentenorientiert, relational. Welche relational Datenbank? Irgendwann kam man dann drauf, ja, es wird der SQL-Server, aus diversen Gründen. Dann kam irgendwie 3 Wochen später, warum haben wir uns jetzt gleich wieder für einen SQL-Server entschieden? Meine, das ist eine zentrale Entscheidung, dass heute man irgendwann dann wieder so, ja, warte mal, da haben wir irgendwie das und das. Und wir haben dann einfach mal etabliert, für solche Sachen wird ein sogenannter ADR, Architecture Decision Record, aufgeschrieben. Kann man mal googeln, oder ich weiß nicht, ob du Shownotes hast, dann können wir das vielleicht auch verlinken. Da gibt es einen guten Blogpost von Finder der ADRs. Das ist einfach eine relativ einfache Struktur, um eine Entscheidung innerhalb von ein paar Minuten festzuhalten. Dass man einfach sagt, okay, erstmal ein Titel, was ist die Entscheidung? Wir haben für uns beschlossen, es gibt noch eine Person, der sogenannte Driver nennen wir. Das ist die Person, die ist dafür verantwortlich, dass diese Entscheidung getroffen wird. Muss sie nicht selber treffen, aber die Person muss dafür sorgen, dass es entschieden wird. Dann beschreiben wir mal so kurz den Kontext. Also, was ist der Kontext von dieser Entscheidung? Was ist das Problem? Dann die Entscheidung selber. Dann haben wir noch ein Kapitel Consequences. Das gleiche wie in einem akademischen Paper eigentlich die Discussion. Also, was sind jetzt die Konsequenzen aus dieser Entscheidung? SQL-Server heißt, keine Ahnung, höhere Lizenzkosten, aber dafür dieser Vorteil. Aber natürlich der Nachteil, dass wir halt ein Schema definieren müssen, was wir jetzt bei einer dokumentenorientierten Datenbank nicht so starr haben und so weiter und so fort. Dann hat jeder ADR auch noch einen Status. Also ist er entschieden, ist er in Diskussion oder ist er vielleicht auch überholt? Wenn wir irgendwann in einem halben Jahr oder einem Jahr sich ergibt, wir brauchen gar keine eigene Datenbank, warum immer, dann wäre diese Entscheidung überholt, weil wir eben keine Datenbank mehr haben. Und das hat sich einfach etabliert, wenn man nach so einem Meeting, wo man was entscheidet, ein bisschen Übung geht, das teilweise in 15, 20 Minuten das kurz mal aufschreibt, in dieses Wiki packt, dann ist es für jeden klar, warum, und es spart sehr viel Diskussionen. Also in einem anderen Projekt kam mal ein Kollege von mir, da haben wir eine Dokumenten, das ist die Anforderung war, PDF-Dokumente zu generieren auf einem Desktop-Client in einer Arztpraxis. Und da kam dann irgendwann ein Jahr später ein Kollege zu mir, warum hast du da eigentlich nicht PDF-Sharp verwendet? Das ist eine Library, die ist doch viel cooler. Diesen Decision-Record rausgezogen. Da waren dann 5 oder 6 Libraries aufgelistet, was wir verglichen haben. Unter anderem PDF-Sharp hat eine harte Abhängigkeit an einer Crobot-Reader. Das war in dem Fall ein Ausschlussargument, weil halt nicht davon auszugehen war, dass halt da der Crobot-Reader installiert ist. Damit war die Diskussion erledigt. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich eine Stunde diskutiert, ja, warum eigentlich nicht? Und das ist wirklich ein kleines Tool, das eigentlich sehr hilfreich ist. Oftmals auch gibt es halt Requirements, gerade von größeren Konzernen, die einfach einen Entwicklungsprozess irgendwo haben, mit Anforderungen an Dokumentation. Da ist sowas meistens eh mit drin, das heißt, irgendwo muss man es eh machen. Tatsächlich, wenn man es leichtgewichtig anfängt, dann ist meine Erfahrung, macht es irgendwie auch Spaß. Programmieren macht immer noch mehr Spaß, stimmt, aber es ist nicht ganz so schlimm.
Ja, cool, danke. Vielleicht noch 2 Fragen zu der Auflistung. Mhm. Ja, bei den, du hast gesagt, man hat jetzt zum Beispiel bei Markdown-Files auch mal so ein Ausführungsbeispiel drin und so weiter. Ich weiß, ich habe gerade eben das gesagt, wir wollen nicht über Testing reden, aber mit früheren Gesprächen von anderen Entwicklerinnen und Entwicklern, die haben gemeint, Tests sind für sie auch Dokumentation, weil Tests zeigen, wie man etwas benutzt, zum Beispiel. Also wenn es jetzt nicht unbedingt Unit-Tests, aber vielleicht Integrations- oder vielleicht schon Acceptance-Tests oder so. Wie sieht das bei euch aus? Nutzt ihr auch Tests vielleicht für die Dokumentation oder ähnliches?
Beides. Also Unit-Tests, ich schaue manchmal ganz gerne, wenn ich wissen will, was funktioniert, erstmal in die Unit-Tests von dem Modul, weil es da halt wirklich aufgerufen wird mit diversen Szenarien und man sieht halt dann gerne, wenn es einen Unit-Test gibt, schmeißt eine Exception, wenn das und das reingegeben wird, dann, ah, okay, das ist ein Spezialfall. Aber eigentlich eher, wie du sagst, auf größerer Ebene. Da haben wir tatsächlich auch ein ganz cooles Tooling. Einer oder andere kennt es vielleicht, der Name Cucumber. Beziehungsweise in der .NET Backflow. Da geht es darum, eine ausführbare eine ausführbare Spezifikation eigentlich zu schreiben. Das heißt, ich schreibe einen Feature auf, given the system is running when I add an item to my store, then the store contains one item. Das ist ein typischer Test. Und das Coole an diesen Tools ist, dass hat ein Code-Generator dahinter, das mir das gleiche Methoden übersetzt, wo dann eben das given the system is running, when I add an item, eine Methode generiert, in der ich das implementieren kann. Wir sind gerade dabei, End-to-End-Tests aufzusetzen mit diesem Tooling. Wir haben derzeit ein paar API-Tests, wo wir eben die Geschäftslogik auf API-Level abtesten. Das heißt praktisch, da wird dann wirklich einfach der Endpunkt aufgerufen mit dem ganzen System hinten dran. Und dann über den Endpunkt auch wieder abgetestet. Und das hat den Vorteil, dass man sowas eben auch einem Product Owner, einem Fachexperten zeigen kann, der jetzt vielleicht nicht unbedingt total tief im Code drin steckt, aber wenn er so ein Szenario sieht, dann kann er jetzt gerade in diesem Versicherungsumfeld gibt es natürlich umfangreiche Berechnungen und Dinge, wann was versichert werden kann und wann was nicht. Und wenn ich das einem Fachexperten sage und sage, given, keine Ahnung, diese Halle steht in Tokio. Wenn ich die gegen Erdbeben versichere und das passiert, dann soll es so sein, dann sagt er, nö, in Tokio sind so viele Erdbeben, das geht nicht. Wenn ich dem jetzt irgendwie 300 Zeilen Code zeigen würde, dann würde er sagen, ja, keine Ahnung. Und da setzen wir das tatsächlich ein. Was meine Erfahrung allerdings auch ist, das macht nur so richtig Sinn, wenn man wirklich Fachexperten, Personen, die jetzt nicht im Code zu Hause sind, hat, um darüber zu diskutieren, weil es ist halt doch nochmal einfach eine Abstraktionsschicht über dem eigentlichen Source Code, der meinen Test implementiert. Und wenn ich das nur als Selbstzweck mache, dass wir als Entwicklerteam das machen, dann ist meine Erfahrung, es ist einfach nur nochmal zusätzlicher Aufwand, zusätzlicher Overhead. Es ist einfach ein Tool mehr, das ich bedienen muss und das bringt mir nur richtigen Mehrwert, wenn ich jemanden habe, der das dann auch den Wert nutzen kann, weil er eben den Source Code nicht lesen möchte, nicht lesen kann.
Ja, also ich nutze das sehr gerne, also wenn ich Open Source Systeme irgendwie mal benutze und die haben halt oftmals keine gute Beschreibung, da gucke ich mal gerne in den Testing-Ordner und schaue mir an, wie steuere ich überhaupt das System an sozusagen, ja, was für APIs benutze ich wie und so weiter.
Also was ich sehr gerne mache, das ist Unit-Tests schreiben, um selber zu lernen. Das heißt, wenn ich mir jetzt selber mal überlege, gerade bei einer Open-Source-Library, was macht die eigentlich, wenn ich jetzt das so und so aufrufe? Das ist nicht dokumentiert, das ist auch nicht ersichtlich. Bevor ich jetzt in den Source-Code reinschaue, schreibe ich meistens einfach schnell selber einen kleinen Unit-Test, der genau dieses Szenario ausführt und dann sehe ich schon, ah, tut's, tut's nicht. Wir haben auch schon teilweise diese Tests dann einfach in unserer Codebasis gelassen. Wenn es dann meistens in einem eigenen Namespace Learning Tests oder so. Die testen eigentlich nur diese Third-Party-Library, aber die kommunizieren eben diese Fälle ganz gut, weil der nächste wird sich die gleiche Frage wieder stellen und dann ist es eigentlich auch wieder so eine ausführbare Dokumentation für diese Library. Und wenn eine neue Version rauskommt, das Verhalten sich ändert, fällt mir halt gleich ein Test um, was natürlich auch sehr schön ist.
Ja, cool. Genau, und die zweite Frage war, betrifft eure grobe Architekturdokumentation, das ist, glaube ich, so die Standardfrage, die da immer kommt, ist, wie haltet ihr die up to date?
Ja, gibt es verschiedene Antworten. Die einfache Antwort ist Disziplin. Ich meine, wenn ich halt wirklich am Design was ändere, sollte ich es natürlich auch dokumentieren oder die Dokumentation updaten. Dann natürlich haben wir auch wieder das Thema Code Reviews. Da ist ein Vorteil, wenn eben die Dokumentation im gleichen Repository liegt. Wenn ich jetzt eine große Strukturänderung reviewe, dann erwarte ich eigentlich, dass in diesem Code Review auch irgendeine Änderung an der Dokumentation ist. Wenn das nicht drin ist, dann werde ich erstmal hellhörig. dann spricht man zumindest drüber. Ich meine, es kann sein, dass es gute Gründe gibt, dass vielleicht der Entwickler sagt, ja, wir werden da wahrscheinlich mehrere Merges haben und wenn das alles abgeschlossen ist, dann dokumentieren wir das. Das ist ein valider Grund, aber dann spricht man zumindest drüber, hey, pass auf, wir sollten die Dokumentation anpassen. Dann halt auch das Thema, das Updaten der Dokumentation möglichst einfach halten. Also nicht in einer Word-Datei, in einem SharePoint, weil die Entwickler sind halt irgendwie Code-Nerds, wir arbeiten einfach ungern mit Office. Ist halt so. Wenn ich das einfach in meinem Source-Code habe, dann ist es einfach ein Editor-Fenster, meine IDE und fertig. Geht auch so weit, wir machen zum Beispiel Grafiken mit PlantUML. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist eine kleine Spezifikationssprache, in der ich in Plaintext relativ schnell was hinschreiben kann. Und Tool generiert mir dann einfach eine Grafik daraus, so ein UML-Diagramm zum Beispiel. Hat auch wieder den Vorteil, dass Änderungen halt schön reviewbar sind, im Gegensatz zu einfach einem Bild, das halt dann überschrieben wird. Und die Hürde ist eben auch leichter, das mal schnell in dieses Diagramm einzustellen, als erst irgendwie Visio oder irgendwas aufzumachen, das Teil wieder zu suchen, das abzudaten, das zu exportieren, in die Dokumentation importieren. Dann haben wir aber auch ein paar erste Ansätze. Das ist ein bisschen so mein Hobbyprojekt, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber halt so, was ich jetzt neben zu meiner freien Minute ganz gerne mache. Wenn wir natürlich die Dokumentation als Markdown im Source Code haben, kann ich natürlich mit Skripten auch Dinge überprüfen. Zum Beispiel, ich definiere jetzt in meinem C-Sharp Code ist eine Assembly ein Modul. Jetzt habe ich in meiner Architekturdokumentation irgendwie die Module, jedes Kapitel ist ein Modul. Da kann ich natürlich schauen, dieses Kapitel in dem Architektur in der Architektursektion gibt es ein C-Sharp-Projekt in dem Fall, das in Assembly kompiliert, mit dem gleichen Namen. Und wenn es das nicht gibt, dann kann ich wieder in meiner CI-Pipeline einfach einen Build-Step haben, der dann fehlschlägt. Das heißt, wenn ich dann natürlich mein Modul umbenenne und vergesse, die Dokumentation anzupassen, so schlägt mein Bild fehl und ich sehe gleich, hey, da fehlt was. Wie gesagt, das ist gerade, da bin ich ein bisschen am Experimentieren. Haben wir noch nicht komplett lauffähig, aber wird wahrscheinlich der nächste Schritt werden. Oder zum Beispiel mit Markdown gibt es auch ganz coole Tools, NPM-Pakete zum Beispiel, um Links zu checken. Weil das ist ja auch immer so ein typisches Problem. Ich habe jetzt irgendwie ein Dokument, 5 Dateien, die verlinken sich gegenseitig und ich bin in eine um und wir brechen Links. Drücke ich dann einfach einen Knopf und sehe gleich, okay, hier und hier und hier ist ein Link gebrochen. Das erleichtert einfach die Arbeit. Könnte man natürlich im nächsten Schritt dann auch wieder einen Build-Step einbauen und das dann sogar so eine Art Quality Gate für die Dokumentation so nach und nach bauen.
Ja, ja, cool. Ja. Das heißt, ihr habt da, also ihr seid euch dem Problem ja bewusst und versucht natürlich die Hürden zu reduzieren und gleichzeitig auch darauf zu achten im Review-Prozess.
Ich meine, vielleicht was auch da hilft, dass man, wenn man ein Projekt startet, dass man sich gleich am Anfang ein bisschen Gedanken macht darüber und das gleich von Anfang an macht, weil ich habe es oft auch erlebt, so, ja, man programmiert erstmal ein Jahr und dann schreiben wir irgendwann mal die Dokumentation. Das ist dann meistens Arbeit, die einfach nervt, für die man keine Zeit hat. Und das, was dann meistens dabei rauskommt, ist auch nicht so sonderlich gut oder toll. Und meine Erfahrung ist auch manchmal ein bisschen, ist auch wieder eine Typsache, mir hilft es auch manchmal, Sachen im Designprozess schon aufzuschreiben. Also gerade diese Architecture Decision Records, wenn ich eine Entscheidung herbeiführen muss, schreibe ich oftmals einen Decision Record schon, bevor wir das eigentliche Meeting haben, wo wir das diskutieren, einfach um für mich selber mal so diese ganzen Gedanken zu strukturieren und so ein Draft, also ich verschicke den mal ganz klar eine Meeting-Einladung, so, pass auf, wir müssen das diskutieren, das ist schon mal so meine Idee, wo es hingehen soll, lass uns mal darüber mal reden. Da hat schon mal jeder einen viel besseren Kontext als einfach eine Outlook-Einladung, Database Decision. Und ich habe für mich schon mal meine Argumente zurechtgelegt. Was finde ich gut, was finde ich schlecht, was meine ich? Oder vielleicht auch meine Fragen. Also da stehen dann oft auch einfach mal 3-4 Fragen in diesem Draft drin, die mir nicht klar sind. die natürlich für andere, die dann dazukommen, super sind, weil die das vielleicht beantworten können.
Ja.
Es ist einfach ein Vorteil, wenn man hat Dokumentation während der Entwicklung schreibt und nicht erst im Nachgang als letzten Schritt. Es ist, ja. Wir schreiben Dokumentation, wenn wir Zeit haben. Ich habe in den 10 Jahren noch nie eine Phase erlebt, wo man ein Projekt Zeit hat. Also, dass man wirklich sagt, jetzt machen wir halt die Dinge, die wir immer aufgeschoben haben.
Ja, schade. ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu Prozesse vielleicht. Was ihr gerade sagt, man müsste sich vielleicht mal am Anfang Zeit nehmen, um gewisse Dinge in einem Projekt festzulegen, wann was wie gemacht wird, um die Qualität sicherzustellen. Ja, wie ist denn euer Prozess oder gibt es da eine Best Practice bei euch für die Sicherstellung der Softwarequalität?
Wir arbeiten bei uns in agilen Teams, meist nach Scrum. Ganz grob, man hat einen Zeitraum, meist 2 oder 3 Wochen, sogenannte Sprint. In diesem Sprint nimmt man sich gewisse Features vor, meistens als User Stories formuliert. Das Team committet sich, wir liefern in 2 Wochen, im nächsten Sprint, diese Anzahl von User Stories. Und zwar so, dass sie wirklich fertig sind. Und da sind wir schon mal bei einer Frage, was heißt fertig? Heißt fertig inklusive der Kombination, heißt fertig ausgerollt, heißt fertig einfach nur in der Codebasis. Natürlich Definitionssache. Und da machen wir es nur so, dass wir solche Sachen am Anfang eines Projektes klären und auch wirklich aufschreiben. Das ist dann auch ein Teil, meistens diese Markdown-Dokumentation nennt sich Definition of Done. Das heißt einfach, eine User Story ist fertig, wenn zum Beispiel sämtlicher Source Code implementiert ist, ist klar. Unit-Tests dafür existieren. Vielleicht ein End-to-End-Test existiert. Das ist eine Sache, die von Projekt zu Projekt verschieden ist. Die Dokumentation upgedatet ist. Wir hatten auch schon mal, da gab es oftmals, wir haben implementiert und beim Sprint-Review kam dann immer wieder die Retourkutsche vom Product-Owner. Ja, das war anders gedacht und so weiter. Da haben wir dann irgendwann die Definition of Done erweitert und gesagt, okay, wir sehen es erst als fertig, wenn wir ein Review der Entwickler zusammen mit dem Product Owner gemacht hat. Das heißt, die beiden setzen sich dann vor die Maschine, gehen das Feature einmal durch und der Product Owner sagt, ja genau, passt, dann ist es fertig. Also sich einfach als Team explizit zu committen, was müssen wir alles tun, um Sachen als fertig anzusehen. Das ist wirklich sehr hilfreich und es hilft mir auch, weil ich dann klar das Ziel vor Augen habe, was muss ich tun, weil man verliert sich in Softwareentwicklung sehr schnell und macht dies und macht das und hier und da und irgendwann weiß man dann nicht mehr genau, was ist eigentlich alles zu tun und da ist für mich sehr hilfreich zum einen das Sprintziel, dass es einfach heißt, okay, da ist eine Deadline, da muss ich fertig sein und zum anderen hier ist eine Checkliste, was ich eigentlich alles erledigen muss, um das fertig zu kriegen. Das Gleiche ist dann natürlich auch, bevor so eine User Story in Sprint kommt, müssen ein paar Sachen klar sein. Da haben wir auch einen, also ich sage immer Dokument, aber das ist halt wirklich eine Checkliste mit 5, 6 Einträgen. Das ist nichts Großes. Eine Definition of Ready. Das heißt praktisch, wir als Team committen uns, wann sehen wir eine User Story als bereit an, dass man sie implementieren kann. Also wann kann sie in einem Sprint geplant werden, dass wir sagen, ja, in 2 Wochen liefern wir genau das, was hier steht. Da haben wir zum Beispiel Punkte drauf, wie jeder im Team muss dieses Feature verstanden haben. Was das Feature macht. Wir müssen verstanden haben, warum ist dieses Feature für den Kunden wichtig. Eine Sache, die wir eigentlich als sehr wichtig erachten, dass wir uns nicht nur sehen als irgendwelche, ich sag's mal, böse Programmieraffen, die halt einfach das tun, was man ihnen sagt, sondern wir wollen wirklich verstehen, was ist das Geschäftsmodell des Kunden dahinter, was ist das Problem, was versucht er damit zu lösen. Dann können wir manchmal auch sogar mit einfacheren Lösungen kommen und sagen, der Kunde kommt jetzt, ich brauche eine große Datenbank und wir haben aber irgendeine andere Lösung und sagen, hey, das könnte man viel einfacher so und so machen. Das geht aber nur, wenn man halt das wirklich verstehen. Deswegen ist auch für uns als Entwicklerteam ganz wichtig, wirklich zu verstehen, was ist das Main-Problem. Und dann natürlich so eine Sache wie, ist es technisch machbar? Das bringt nichts, wenn wir uns committen, in 2 Wochen liefern wir das und auf der halben Reise stellen wir vor, das ist so gar nicht umsetzbar. Oder ist es nur umsetzbar mit einem riesengroßen Architektur-Refactoring, für das wir wahrscheinlich 3 Wochen brauchen? Das sollte man vor dem Planning natürlich wissen. Und solche Sachen sind eben eine Definition of Ready drin. Gerade bei der Machbarkeit kommen halt manchmal auch Themen auf, wo wir selber da sitzen und sagen, hey, ist das nicht ganz klar, ist das machbar, ist das so umsetzbar? Ja, da gibt es irgendeine Library, hat die schon mal jemand verwendet? Nein. dann ist es natürlich ein großes Risiko, das einzuplanen. Wir sind es da innerhalb von ein paar Tagen fertig. Da sagen wir dann oft mal, okay, die Story ist nicht ready, heißt für den Product Owner im nächsten Sprint wird die nicht kommen, aber wir nehmen uns einen sogenannten Spike vor. Ein Spike ist einfach ein Experiment. Das heißt, wir committen uns dann zu einer Zeitlinie, wir sagen, wir nehmen uns mal 2 Personentage, also ein Entwickler sitzt sich 2 Tage hin, probiert etwas aus. Ist dieser Weg gangbar, den wir uns da vorstellen? Und nach 2 Tagen oder wenn halt dieses Zeitbudget aufgebraucht ist, entscheiden wir, okay, entweder, ja, passt, machen wir es so, oder noch nicht ganz klar, aber es ist vielversprechend, dann committen wir uns auch mal, okay, lass uns noch ein bisschen Zeit reinstecken einfach, oder nee, funktioniert nicht, lass es an der Stelle abbrechen und was anderes überlegen. Das verhindert eben, dass so unklare Anforderungen in den Sprint kommen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich jetzt eigentlich anfangen will zu programmieren und dann erstmal klären muss, was ist eigentlich die genaue Anforderung, was hängt da eigentlich alles dran. Und dann, wir nennen es mal ganz gern, dann explodiert so eine Story ganz gern. Das heißt, ich habe mir irgendwie überlegt, so müsste in 2-3 Tagen erledigbar sein und am Schluss sitze ich 2 Wochen dran, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist. Und natürlich unser Product Owner und ja auch unser Kunde plant ja, brauche ja irgendeine Planungsgrundlage, wie lange wird das dauern? Der Zeit hängen ja auch Kosten. Dass es 2 Wochen dauert, ist viel teurer, als dass es 2 Tage dauert. Und wenn wir natürlich so unzuverlässige Zusagen nur machen würden, dann ist es halt einfach für die Planung schlecht. Das wäre das Gleiche, wie wenn ich mir privat ein Haus kaufe und der Handwerker sagt mir jetzt, na gut, das kann jetzt 300.000 oder 3 Millionen kosten, ich weiß es nicht. Würdest du wahrscheinlich auch sagen, ja, sorry, das kann ich nicht machen. Wenn es 300.000 sind, am Schluss sind es 310.000, dann okay. Ja. Und irgendwas habe ich mir, jetzt habe ich den Faden verloren, irgendwas habe ich mir aufgeschrieben. Ja, genau, natürlich ist das Ganze dann auch wieder so, wir gehen da noch ein bisschen weiter mit unserer Teamorganisation. Wir haben sogenannte Work Agreements, das heißt, wir als Team machen meistens zusammen mit einem Agile Coach. Wir haben in der Firma mehrere Agile Coaches, die die Teams betreuen, um zum Beispiel Retrospektiven zu moderieren, um zu unterstützen, den Entwicklungsprozess so aufzusetzen. Und da setzen wir uns meistens als Team zusammen auch und sagen, okay, wir schreiben mal so ein wirkliches Work Agreement auf, wie wollen wir zusammenarbeiten als Team. Da sind dann so Sachen drin, sehr viel natürlich einfach menschliche Sachen, wir geben uns offen Feedback auf wohlwollende Weise und so weiter, aber eben auch sind zum Beispiel auch Sachen drin, wir als Team wollen sehr gute Qualität liefern. Wir als Team schauen darauf, dass wir unterstützen uns gegenseitig, was natürlich auch wieder indirekt irgendwie auf die Qualität einzahlt. Ich meine, da sind wir natürlich auch bei so einem Punkt, gerade diese Individual-Software-Entwicklung ist irrsinnig teuer. Also, wenn so ein Scrum-Team mal mehrere Wochen arbeitet, dann ist da gleich mal ein ganzes Haus in den Jordan runter. Nicht in den Jordan runter, natürlich. Und da ist einfach meine tiefste Überzeugung auch, nicht nur meine, sondern alle unserer Kollegen und Kolleginnen bei XTH, also, wenn der Kunde schon so viel Geld auf den Tisch legt, dann muss er auch das Beste kriegen, was er kriegen kann. Dann können wir ihm nicht irgendwelche halbgaren, zusammengepfuschten Hacks liefern, sondern dann muss das Hand und Fuß haben. Es ist ja auch ein Investment. Ein Investment heißt auch, das muss auch in 2-3 Jahren noch weiterentwickelbar, wartbar sein. Du wirst ja auch kein Haus kaufen und nach 3 Jahren ein neues Haus kaufen, weil das alte abgewohnt ist.
Richtig, ja, genau. Ja, cool. Das heißt, das hier praktisch, oder ich finde es halt ganz spannend und das ist vielleicht für Studierende und selbst auch für mich, weil das lange Zeit nicht so offensichtlich, nicht so explizit klar, dass es da so einen Zusammenhang gibt zwischen, was du gesagt hast, zum Beispiel Offenheit von Feedback, freundliches Feedback und Softwarequalität. Man denkt, glaube ich, sehr oft immer nur in diesen technischen Dimensionen, wie ja, wenn ich hier genügend Design-Patterns drin habe, wenn ich die richtige Style-Guidelines durchziehe, dann werde ich ja schon gute Software haben und so weiter. Aber dass ja eigentlich durch die Rückmeldung im Team die Software verbessert wird oder Fehler oder ungünstiges Design ausgemerzt wird und dass das Feedback nur über vertrauenswürdiges Verhältnis, sage ich mal, im Team kommen kann. Das ist ja etwas, was für mich nicht offensichtlich war, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich klar sozusagen. Und vielleicht an der Stelle, wie stellt ihr denn sicher oder wie helft ihr oder unterstützt ihr so ein Team denn offen zu sein? Denn es ist manchmal ja nicht einfach, irgendwie mal zuzugeben, hier, ich weiß nicht weiter oder hier habe ich Mist gebaut oder irgendwie was oder wo man sieht, oh Gott, wenn derjenige hat jetzt schon die dritte Storyline so an die Wand gesetzt. ja, wie macht ihr das?
Jetzt sind wir bei dem ganzen Thema irgendwo ein bisschen Soft Skills, wobei der Name ist sehr irreleitend ist, weil ich finde diese Skills tatsächlich schwieriger als die Hard Skills, also unsere Technik, unsere Programmierung, ja, in der wir uns wohlfühlen. Du hast schon gesagt, eine offene Kultur, dass sich jeder traut, was anzusprechen, ist ganz, ganz wichtig. Und das schafft man natürlich nur, wenn man einen sicheren Raum schafft, also wenn sich Personen was trauen, wenn sich Personen auch Fehler machen trauen. Ein Geschäftsführer von uns hat mir mal gesagt, ja, wenn wir hier in der Firma keine Fehler mehr machen, dann machen wir was falsch. Und dann sind wir nicht mehr innovativ, dann trauen wir uns nicht mehr. Dann macht jeder nur noch das, was er eh schon kann, weil er sich nicht traut, irgendein Experiment zu machen, dann bleiben wir stehen. Das wäre tödlich. Und so ist es natürlich in einem Team auch. Man muss jedem die Möglichkeit geben und jedem den Vertrauensbonus auch irgendwo, was zu experimentieren, was zu versuchen, auch mal zu scheitern. Ganz wichtig, ich meine, scheitern ist letzten Endes auch nur, ich habe jetzt einen Weg gelernt, der halt nicht geht. Dann weiß ich das. Vorher denke ich immer wieder nach. Also ich habe in meinem Projekt erst auch was ausprobiert mit Generics, auch eine generischere Lösung, um Wiederverwendbarkeit zu bauen. War ein furchtbar komplexes Monster am Schluss. Ich habe wochenlang darüber nachgedacht, ob man das machen könnte. Dann war es halt einfach, lass uns mal die 2 Tage investieren. Ja, okay. War eine blöde Idee, der Weg geht nicht. Aber jetzt wissen wir das, diese Diskussion aus. Und natürlich auch immer einfach eine sehr hohe Wertschätzung als Person gegenüber. Also wir haben eigentlich einen Grund, dass wir diskutieren manchmal sehr hart um die Sache. Es ist einfach auch wichtig, dass man Sachen wirklich ausspricht. Auch Sachen, die einen stören. Auch Sachen, die vielleicht nicht immer so toll ist. Ich meine, natürlich macht es immer mehr Spaß, sich auf die Schultern klopfen und zu sagen, wir sind alle so toll. Aber man muss halt auch mal sagen, ich bin jetzt unzufrieden mit meiner Leistung im schlimmsten Fall. Ein Grundsatz ist bei uns aber immer hart an der Sache, aber niemals persönlich. Das heißt, man schätzt sich immer wert als Person. Man hat immer die Prämisse, jeder im Team macht sein Möglichstes, um das ganze Ziel möglichst zu erreichen und möglichst gut zu sein. Es hat nie, also wir gehen immer davon aus, es ist halt, wenn dann irgendwelche Umstände, Missverständnisse, jemand weiß was nicht, das ist alles okay. Es ist nie, dass jemand böswillig irgendwas sabotiert oder so. Weil ich glaube, wenn man das unterstellt, dann hat man wirklich das Problem in der Teamdynamik. Und das ist halt dann wirklich einfach, ich glaube, das ist das Zentrale, wirklich diesen offenen Raum zu schaffen, dass sich jeder traut, Sachen anzusprechen, weil natürlich auch ich als erfahrener Entwickler mache Fehler und wenn sich keiner traut, mir mal wirklich ins Gesicht zu sagen, hey, das war jetzt einfach eine doofe Idee, dann werde ich auch nicht mehr lernen, dann bleibe ich stehen und dann habe ich irgendwann, dann wird das immer so ein Rucksack, der wird immer schwerer auf den Schultern, weil ich genau weiß, ich bin nicht unfehlbar, keiner sagt es mir, das heißt, wenn es schief geht, werden auch alle auf mich schauen. Deswegen ist es natürlich immer wichtig, dass man halt wirklich offen miteinander redet. Das ist auch bei uns so, sagen wir unsere Werkstudenten immer mal wieder, es ist cool, ich bin 2 Wochen bei euch da und meine Meinung wird gehört in jedem Meeting, meine Meinung wird aktiv gefragt und ich komme mir jetzt nicht vor wie der kleine, unerfahrene Student, sondern ich bin vollwertiges Mitglied des Teams. Das ist auch wichtig, gerade bei Studenten, Studentinnen finde ich es natürlich toll. Das sind halt Leute, die haben noch nicht so diese Betriebsblindheit, was man zwangsläufig halt entwickelt. Die stellen Fragen, die sind interessiert und die zwingen einen manchmal selber auch seine eigenen Überzeugungen immer wieder zu denken. Also ich mag das sehr gern, wenn durchaus so unerfahrener Student einfach mal da sitzt und fragt, hey, warum machst du das so? Und dann komm ich, das habe ich schon 5-mal gemacht, das wird schon passen. Aber warum? Ja, warum ist es eigentlich so? warum mache ich das genau so? Warum habe ich das fünfmal so gemacht? Das ist halt wirklich eine tolle Sache. Was halt, auf was das eigentlich zurückkommt, ist so, ich habe kein gutes deutsches Wort dafür. Die Engländer nennen es einfach Ownership. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Jeder muss dieses Projekt, dieses Ding ownen, dieses Team. Jeder muss voll dahinter stehen und sagen, wir machen jetzt das Beste draus. Und nicht so, also gegen teilweise diese Not-My-Job-Mentalität. Also ich bin oft schon während der Programmierung, manchmal auch während ich was teste von einer Kollegin oder so, nochmal zum Product Owner, habe gesagt, du pass auf, in dem Algorithmus, da berechnet sich was, mir kommt es komisch vor, müsste das nicht so oder so sein. Manchmal kommt die Bestätigung, nee, passt. Okay. Manchmal kommt aber auch, hey, warte mal, stimmt, da haben wir was übersehen. Das ging jetzt zwar durch Estimation Meeting, durchs Planning, durch jemand hat es programmiert, durchs Review, aber jetzt ist es dir aufgefallen. Ja, ist immer noch besser, als wie wenn es in der Production auffällt, wenn halt mal ein Haufen Geld fehlt. Und das geht aber nur, wenn halt wirklich jeder davon überzeugt ist, nicht sagt, naja gut, es steht in der Anforderung drin, ich halte es zwar für Quatsch, aber das programmiere ich jetzt so, weil es ist nicht mein Job, die Anforderungen zu definieren. Das wäre jetzt genau das Gegenteil.
Ja. Zum Beispiel, ja, vielen Dank. Vielleicht noch als letztes Thema, was du vorhin schon mal so ein bisschen angerissen hattest, CI/CD und Pipeline-Automatisierung. Wir hatten ja schon mal so einen anderen Podcast, der sich ja eher so technisch damit beschäftigt und die Hintergründe und so weiter. Aber jetzt aus Sicht der Softwarequalität, wie setzt hier praktisch CI/CD als Mittel ein, als Tool ein, sozusagen, um Softwarequalität sicherzustellen?
Wie ich schon vorher mal erzählt habe, wenn wir ein neues Feature implementieren, in unserem Fall erstellen wir einen eigenen Feature Branch, committen sämtliche Änderungen auf diesen Feature Branch und erstellen irgendwann mal einen Pull Request, um eben das Code Review zu machen. Parallel, sobald ich diesen Pull Request erstelle, läuft ein CI, Continuous Integration Build, los. Der kompiliert erstmal Frontend, das Backend. Der lässt statische Code-Analyse drüber laufen. Das sind Tools, die können einem dann eben gewissen Regeln Hinweise geben. Zum Beispiel, Beispiel ist, ich habe eine Public Variable. Sollte ich nicht tun. Wir sollten ja Kapselung into the private oder halt über Getter und Setter Methoden zum Beispiel. Das heißt, so ein statisches Code-Analyse-Tool würde mir dann gleich mal Feedback geben. Hey, hier ist eine Public Variable. Entweder als Warning oder sogar als Fehler. Bitte ändere das. Das ist mal so eine erste Sache. Dann haben wir unsere Test Suite, Unit Tests, Integration Tests und so weiter. Dann bauen wir die ganze Anwendung, testen, was wir vorher kurz angerissen haben, auch Teile der Dokumentation, ob eben die Links in der Dokumentation passen zum Beispiel. Dann installieren wir die erst wenn das eigentlich alles durchläuft, dann ist das Feedback für die Review, okay, das ist in einem Zustand, in dem ich es reviewen kann. Wenn da schon mal ein Compile-Fehler oder irgendwas drin ist, dann kann ich gerne mal sagen, hey, da wird noch eine Änderung kommen. Oder eben auch, was wir vorher angesprochen haben, im Frontend prüfen wir sogar die Formatierung. Also wir haben einen eigenen Step, der einfach gewisse Regeln anwendet, wie der Source Code formatiert sein muss, wenn nicht schlägt der Build fehl. Erfahrung war, wir hatten das früher nicht, es spart uns viele Diskussionen in den Reviews einfach, sollten wir hier eine Leerzeile reinmachen oder nicht. Diese Diskussion haben wir jetzt letztendlich auf das Tool ausgelagert. Okay, irgendwann ist dann dieses Review durch, wir machen dann einen manuellen Test, dann wird das ganze Ding gemerged auf den Develop-Branch, nennt sich bei uns, das ist der Branch, auf den alles integriert wird. Da läuft dann eine eigene CD-Pipeline los, also Continuous Delivery, die die Anwendung installiert. Wir haben es getrennt, eine Azure Cloud in dem Fall, einen Application Service für das Backend, eine Static Web App für das Frontend. Wir haben eine Datenbank, es wird die Datenbank migriert, es werden eventuell Daten gesiedelt, es wird das Backend installiert, es wird das Frontend installiert. Das heißt, sobald diese Pipeline durchlief, die läuft zu 15, 20 Minuten, ist die Anwendung in der Cloud-Instanz installiert und kann über den Browser einfach geöffnet werden und benutzt werden, ganz normal wie die Produktionsumgebung auch. Das heißt, wahnsinnig vorteilhaft, weil es ist erstmal die gleiche Umgebung wie die Produktionsumgebung, 1:1 gespiegelt. was natürlich immer eine andere Umgebung ist als meine lokale Entwicklungsmaschine. Da treten hin und wieder auch mal Fehler schon mal auf, die wir dann kriegen. Und es hat noch einen weiteren Vorteil, man kann natürlich dann auch schon während dem Sprint, während der Entwicklung sich Feedback wiederum holen vom Product Owner, von Fachexperten, weil es ist dann einfach, ein Fachexperte wird kein Visual Studio auf dem Rechner haben, wird keinen Compiler auf dem Rechner haben, der wird niemals das Git Repository auschecken, das Ganze kompilieren, eine Datenbank migrieren und so weiter. Wenn ich demjenigen aber einen Link schicke, sage, geh mal auf diese Webseite, schau dir das an, ist das so, wie du dir das vorstellst, dann wird er mir wahrscheinlich 5 Minuten später sagen, ja, passt, oder so und so müssen wir es ändern. Dann haben wir auch eine ganz andere Diskussionsgrundlage als wie User Stories, als wie Mockups, dann haben wir eine laufende Applikation, die wir uns anschauen können. Und dadurch, dass es eben automatisiert bei jeder Änderung abgedatet wird, kann ich mir viel schneller Feedback holen als am Sprintende nach 2 Wochen bei einem Review. Weil dann heißt es natürlich, wenn da jetzt ein Finding ist, muss ich wieder eine neue User Story schreiben, die einen neuen Sprint einplanen und so weiter. Wenn ich während dem Sprint allerdings mir das Feedback gleich holen kann, kann ich es eigentlich auch relativ leichtgewichtig einfach schnell noch mitmachen und fertig.
Ja. Ja, cool. Welche habt ihr da spezielle Tools? Du hast ja mal gesagt, diesen Linter nehmt ihr für Code-Styles und so weiter. Vorhin hat es, glaube ich, auch mal gesagt, statische Code-Analyse. Meinst du die Linters? Oder
da meine ich jetzt die Linters, ja. Fürs Frontend nutzt man da ESLint, Backend. In dem Fall weiß ich es gar nicht, was man da benutzt. Aber ja. Bin mir nicht sicher, ihr seid eher auf der Java-Welt unterwegs, oder?
Oh, wir haben keine Einschränkung an der Uni.
Also, als ich selber noch Java gemacht habe, war so Checkstyle und Findbugs waren ja. So die Buzzwords, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt.
Tatsächlich ist gerade im Software-Technik-Praktikum so TypeScript, vielleicht JavaScript auch im Frontend.
Ich meine, was vielleicht ein wichtiger Hinweis ist, gerade bei diesen Lintern und diesen Tools, man sollte sie nicht als Diktator verwenden. Also die kommen immer mit so einem Ruleset Default mit. Das passt meistens auch ganz gut, aber man darf da durchaus auch mal neue Regeln einführen oder Regeln rausnehmen. Ich weiß noch, in einem Studentenprojekt hatten wir auch mal, ich glaube, Checkside war es, und da war eine Rule drin, jede Public-Methode braucht einen Kommentar. Dachte ich mir, super, haben wir gute Dokumentation. Hat das geführt, es gab eine Methode GetID. Warte mal, was der Kommentar dazu dann war, den die Kollegen hingeschrieben haben, oder ich auch, weil es irgendwann genervt hat, einfach nur gets ID. Das ist ein Kommentar, den kann ich einfach mir sparen, der dupliziert nur den Code. Und da ist es halt dann wirklich einfach zu sagen, okay, lass uns diese Regel abschalten und einfach nur wie bei dem Thema Definition of Done, wann sollte ich Kommentare schreiben, wann nicht, das irgendwie definieren als Team.
Ja, super. Ja, ich glaube, mit der Zeit sind wir jetzt auch langsam durch. Am Abschluss, wie bei jedem Gast, bitte ich dich vielleicht mal, deine Message irgendwie an Studierende oder alle Zuhörer sozusagen rauszuhauen, was du denen mitgeben möchtest.
Ich weiß noch gut, als ich studiert habe, da war es an der Fachhochschule im 4. Semester, mein erstes Studienprojekt gemacht habe, da Nachhinein erscheint es mir recht lächerlich, aber ich habe mir da wirklich riesen Gedanken gemacht, in welche Richtung, weil ich mir gedacht habe, das ist der erste Baustein, das entscheidet über meine ganze zukünftige Karriere, was ich da jetzt mache. Es war letzten Endes irgendein Prototyp für eine Heizungssteuerung in Python, was ich nie wieder danach gemacht habe, was aber sehr interessant war und sehr viel Spaß gemacht hat. Im Nachhinein denke ich mir, da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass mir jemand mal sagt, so, hey, komm im Studium, schau dir verschiedene Sachen an, hab auch ein bisschen Spaß, folgt deinen Interessen und danach wird eh alles anders. Wie gesagt, ich habe das ganze Studium mit Java gemacht und den Job dann komplett auf .NET umgewandelt. Und es ist okay. Und vielleicht ein zweiter Hinweis noch, ich habe selber als Werkstudent schon während dem Studium gearbeitet und das, gerade wenn man in die Industrie will, ist das einfach ein super Einstiegsbrett, weil man lernt sehr viel während dem Studium schon, man verdient auch Geld und halt in dem Fach das auch Spaß macht und nicht irgendwo in was komplett Fachfremden. Und letzten Endes, der Job-Einstieg war dann eigentlich nur kurz ein Gespräch mit meinem Abteilungsleiter, hey, bist du demnächst fertig, wie schaut's aus? Ich so, ich würde gern bleiben, ja, ich hätte jetzt eh ein Angebot gemacht und dann war's das, keine Bewerbung mehr schreiben und nichts mehr. Und man hat halt dann auch das, was wir jetzt eigentlich in den Podcast diskutieren, auch gleich mal in echt so, man lernt an der Uni die Theorie und zieht dann diesen Industrie umgesetzt wird. Also den kann ich jedem geben. Geht ruhig auch schon im Studium raus. Ich habe mir selber am Anfang gedacht, ja, ich kann ja noch nichts, aber kann meistens mehr, als man selber denkt. Was auch schon mal im zweiten, dritten Semester einfach mal sich irgendwo bewerben. Wird es ganz gut.
Ja, super. Okay, ja, ich danke nochmal, Alex, für deine Zeit, für deine Expertise und deine Erfahrungsberichte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt.
Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Super, das freut mich. Ja, und dann bis demnächst. Ciao.
Ciao.